Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Thaler und Talar, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik verbindet. Wir sind zwar mitten in Hamburg bei der OMR, aber mein Kollege Tobias Pusch heute leider nicht dabei. Aber dafür wieder ein Gast, der André. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön dabei sein zu dürfen heute.
Genau, jeder, der zuhört, merkt, wir stehen hier mitten bei der OMR, der größten Digitalkonferenz, ich glaube, Europas. Schön, dass wir uns hier kennenlernen können. Wir sind beim ERF eingeladen, bei dem Stand. Die haben hier diesmal einen Stand und sind mit einem großen Team da. Also vielen Dank auch ans ERF, dass wir hier sein können. Und stell dich doch gerne mal kurz vor unseren Hörenden, wer du bist, was du machst.
Ja, gerne. Ich bin André, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Und beruflich habe ich eine Unternehmensberatung, die heißt HR Pioneers. Wir sind auf Personal-, Organisations- und Führungskräfteentwicklung spezialisiert, begleiten viele große, bekannte Konzerne, viele kleine mittelständische Unternehmen und habe zusätzlich noch eine gemeinnützige Firma gegründet, die heißt Pioneers and Friends, wo wir gezielt Non-Profit-Organisationen mit beraten. Das können Umweltverbände, aber auch Kirchen, Gemeinden, christliche Organisationen sein. Das ist sehr unterschiedlich. Wir beschäftigen uns immer damit, wie wir zukunftsfähige Organisationen gestalten können.
Okay, was würdest du sagen mit deiner Erfahrung, was sind so gerade die größten Spannungen und Herausforderungen, denen sich Organisationen gegenüberstehen?
Es sind vielfältige. Also ein Spannungsfeld, was wir gerade wahrnehmen, ist Mensch und Maschine. Also wo wollen wir maschinell Dinge effizient automatisiert gestalten, auch Stichwort KI. Versus, wo wollen wir nach wie vor mit Menschen zu tun haben, mit Emotionen, mit persönlichen Begegnungen. Wir nehmen Spannungsfelder wahr zwischen, auf der einen Seite suchen die Leute gerade nach Orientierung und nach Sicherheit und auf der anderen Seite nach Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Wir sehen Spannungsfelder in den Organisationen, dass wir auf der einen Seite Bestehendes bewahren müssen, weil es uns heute trägt. Auf der anderen Seite Innovationen benötigen und in der Zukunft Dinge machen müssen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie die aussehen. Und so haben wir viele weitere Spannungsfelder in unterschiedlichen Dimensionen, die schwer zu balancieren sind, gerade für viele Unternehmen.
Ja, lass uns die mal gerne durchgehen. Also KI machen wir gleich als zweites. Ist zwar gerade so ein Mega-Hype, aber mich würde interessieren, so dieses Thema, das Spannungsfeld, ich sag mal, ich nenne es mal zwischen Einheit und Vielfalt in Organisationen. Also das erlebe ich auch so, wenn ich als Fractional CMO irgendwo reinkomme und Kultur ist natürlich eine große Triebkraft von oder eine Kraft von Marken, dann ist immer so diese Frage, ja, wie kriegen wir denn eine Einheit hin, ohne die Vielfalt zu verlieren? Wie geht ihr da dran?
Also es ist ja eher ein Pol, also eine Linie, auf der wir uns bewegen zwischen Einheit und Vielfalt. Und wenn es zu einheitlich ist, fehlt uns die Vielfalt. Und wenn es zu vielfältig ist, dann ist die Frage, was verbindet uns eigentlich? Und in unserer Erfahrung hilft es, glaube ich, diese Vielfalt eher in Prinzipien abzubilden, weniger in stumpfen Regeln, sondern eher in gemeinsamen verbindenden, ich nenne es mal Überschriften. Und die Vielfalt eher im Detail abzubilden, je beispielsweise Unternehmensbereich oder je Thema oder. Wenn es zu vielfältig ist, dann ist schwer, gemeinsam was nach vorne zu bringen. Das ist dann, da fällt es auf der Seite dann runter.
Ja, ich erlebe das auch. Man muss die Pole, wie du gerade gesagt hast, eigentlich in dieser Spannung halten. Also so ein bisschen das Und von Thaler und Talar in gewisser Weise, Einheit und Vielfalt betonen. Und was bei uns auch bei Thaler und Talar mal vorkam, ist so das Thema, das Ganze zu verstehen, wie Paulus quasi den Leib Christi als Leib definiert. Also auch das Unternehmen kann als Körper gesehen werden, der es einfach viele verschiedene Glieder hat. Und trotzdem braucht es da dann eindeutig so, ich sag mal, einen gemeinsamen Geist oder etwas, was das Ganze verbindet. Das machen wir so im Markenbereich dann unter dem Purpose, ne? Das ist so ein Thema.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig nochmal, weil viele Organisationen gerade ja sehr stark sich mit Effizienz und Performance und so beschäftigen. Und viele sehr stark über Organisationsstruktur, über Prozesse und so weiter kommen und überlegen, wie kriegen wir auch Einheit und Unterschiedlichkeit, Vielfalt in Organisationen abgebildet. Und in Struktur kriege ich es nur bedingt abgebildet. Deswegen haben wir Abteilungen. Das ist immer ein Stück getrennt voneinander. Mhm. Wo wir es wieder sehen, was hilft, ist schon in der prozessualen Zusammenarbeit. Also wenn wir uns Ablauforganisation und Wertschöpfung angucken, da können wir auch wieder was Verbindendes schaffen, wo wir mehr Einheit haben. Auch wie wir Führung verstehen, wie wollen wir Führung leben, wie wollen wir Führung organisieren, hat was sehr Verbindendes. Und die Klammer ist dann wieder Kultur, wo wir jetzt gerade waren, was natürlich dann immens wichtig ist, was schon zunehmend auch erkannt wird, glaube ich. Also nicht nur auf Markenebene, auf Brandebene, sondern also ist ja eher nach außen, sondern auch nach innen in der Kultur.
Ja, ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil die besten Marken schaffen das natürlich aus innen heraus zu leben. Ne? Also das sage ich auch immer, man kann da jetzt schlecht von draußen was dran klatschen, wenn es innen nicht auf Resonanz stößt und andersrum. Das muss schon gut verzahnt sein. Andere Spannungsfeld, was du aufgetan hast, ich meine, das ist für jeden gerade omnipräsent, ist das Thema Mensch und Maschine, KI. Was ist der Mensch noch im Zeitalter der KI? Wie triffst du da aktuell Organisationen an? Sind da viele schon total Frontrunner, voll mit dabei? Erlebst du viel Widerstände jetzt schon gegen die Maschinenherrschaft? Wie ist die Situation?
Ja, ich würde sagen, auch das ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, es wird in der Presse oder auch in den Medien viel mehr drüber geredet, als in der Praxis umgesetzt wird, zumindest in der Vielfältigkeit. Was ich sehe, dass natürlich viele Organisationen irgendwie Piloten am Laufen haben, Dinge ausprobieren, irgendwelche Copilot-Lizenzen für alle kaufen und ich glaube, das ist mittlerweile einigermaßen normal geworden, aber in der Skalierung, Wie wollen wir wirklich KI in der Organisation nutzen? Wo macht es Sinn? Wo sind konkrete Use Cases? Da ist noch nicht so viel passiert in meiner Wahrnehmung. Da sind wir immer noch verhältnismäßig am Anfang. Da gibt es kleine Unternehmen, die schon sehr krass als Frontrunner unterwegs sind, aber 80-90% der Unternehmen sich noch nicht annähernd in der Tiefe damit beschäftigt haben. Und was ich sehe, ist schon, dass ein gewisser Druck da ist von den Organisationen, effizienter zu werden, maschineller zu werden, zu automatisieren, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die gerade da sind. Und auf der anderen Seite ist aber eine große Sehnsucht an einer menschlichen Begegnung da. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht ein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Wir sehen es gerade, dass es sich lohnt, wirklich die Organisationsprozesse anzuschauen und anzugucken, wo wollen wir Menschen, wo wollen wir Maschine und wo wollen auch Kundinnen und Kunden mit Menschen und mit Maschine interagieren. Wenn ich nur eine Information haben will zu irgendwas, dann reicht mir auch ein Chatbot. Wenn ich aber irgendwas wie eine Vertrauensebene haben will oder irgendeine andere Reaktion, da sehen wir, ist das schon deutlich schwieriger. Das funktioniert auch in Teilen immer mehr mit Bots. Aber da wird schon anders abgewogen und anders entschieden.
Ja, also es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, das wird zu einer Renaissance in gewisser Weise des Menschlichen wieder führen. Also es gibt natürlich das Drohbild, wir werden alle ersetzt und am Ende arbeiten Agenten, KI-Agenten mit KI-Agenten und so weiter und so fort zusammen. Und gleichzeitig genau das, was du sagst, die menschliche Sehnsucht nach Sinn kann nicht von einer Maschine in dem Sinne erfüllt werden. Was glaubst du so zu dem Thema? Wir sind ja hier beim ERF, dem Sinnsender, passt auch gut zu Wirtschaftssinn und Ethik verbinden. Was ist Sinn für eine Ressource oder Größenordnung, Weichenstellung für Organisationen?
Sinn oder auch das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, ist für die Menschen ja was Übergeordnetes. Das ist ja ein Treiber, mich zu bewegen und Motivator, um Dinge zu tun. Brauche ich da, also das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich hätte zu dem Punkt davor von dir gesagt, naja, jeder Trend hat einen Gegentrend. Ich glaube, KI wird einfach ein Riesentrend bleiben und ein Gegentrend wird sicherlich alles menschlich achtsame, resiliente und so weiter sein, sinnstiftende, sinngebende sein. Und deswegen wird das, glaube ich, koexistieren und sich auch wahrscheinlich gegenseitig befruchten. Es wird gar nicht im Wettbewerb sein.
Es könnte ja auch dazu führen, dass für Menschen der Sinn nochmal neu positiv in Frage gestellt wird, weil wir einfach, ich sag mal, alles, was wiederholend ist, was sehr technisch ist, nicht mehr machen müssen, weil das die Maschinen übernehmen. Kann das nicht auch so eine Befreiung dann nochmal geben?
Weiß ich nicht, kann mir auch das Gegenläufige vorstellen, dass es völlig abstumpft und eher zu Sinnkrise und Sinnlosigkeit führt. Also ich glaube, dass es da auch beide Ausprägungen gibt, zu sagen, geil, jetzt habe ich die Freiheit, jetzt kann ich Dinge tun, gestalten und was Sinnhaftes tun. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass das zu Sinnkrisen führt und sagt, also zu Identitätskrisen, wofür braucht es mich noch, was kann ich noch machen und so weiter. Also ich glaube, da wird es auch unterschiedliche Ausprägungen geben.
Was würdest du als Organisationsexperte darauf sagen, dass viele Menschen, gerade in größeren Organisationen, die Strukturen und das organisatorische, bürokratische irgendwie als sinnlos erleben, sinnentleert?
Naja, weil sie den Nutzen häufig nicht erkennen. Ne? Es gibt Dinge, die sind einfach auch sinnlos. Es gibt aber Dinge, die braucht eine Organisation, aber für Mitarbeiter ist sinnlos, weil sie den Nutzen und den Sinn nicht verstehen. Ich glaube, dass vieles nicht gut vermittelt wird und dass wir in Zukunft viel stärker darauf gucken müssen. Wir nennen das immer am System arbeiten, dass wir wie so eine Art Frühjahrsputz machen und mal gucken, was brauchen wir denn wirklich noch an Prozessen, an Meetings, an Tools und so weiter und was können wir rausnehmen, um Dinge leichter und einfacher zu machen. Und da erleben wir, fühlen sich die Leute schon häufig sehr ohnmächtig und überfordert, weil die sagen, wozu brauchen wir das Ganze? Das muss ich ausfüllen, das muss ich freigeben lassen und so weiter. Und ich glaube, da kann man schon vieles schlanker gestalten und ich glaube auch, dass da KI ein großer Einflussfaktor sein wird, weil da vieles automatisiert werden kann in Entscheidungsfindungsprozessen und so weiter. Ob das deswegen dann gleich als sinnvoller erlebt wird, bezweifle ich, weil dadurch ja vieles maschinell stattfindet, wo noch weniger klar wird, warum, wieso eine Entscheidung getroffen wird. Also ob das dann immer als Sinn betrachtet wird, mag ich bezweifeln.
Was glaubst du denn, sind so die großen Ressourcen und Themen neben den Spannungen, die jetzt für Organisationen wichtig werden, dass man die entweder neu entdeckt oder wiederentdeckt?
Ich glaube den Kunden. Ich glaube, dass wir momentan immer noch viel zu viele Organisationen haben, die sich mit sich selber beschäftigen. Wir haben einfach ein wahnsinnig komplexes Umfeld. Dinge ändern sich ganz viel. Und die meisten Organisationen denken immer noch von sich zu anderen und nicht von anderen zu sich. Und ich glaube, diese Outside-In-Perspektive von außen nach innen zu gucken, das ist eine Ressource, die aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt wird gerade.
Ja, da stimme ich zu. Ich spreche da immer gerne so von beziehungsorientiert, also auch gerade Marketing als Beziehungsgeschehen zu verstehen. Und wenn du sagst, den Kunden mehr in den Blick zu nehmen, es gibt auch Organisationen, die sind so am Kunden oder auf den Kunden orientiert, dass der quasi, wenn man so will, zum Tyrannen wird, der ganzen Organisation. Wo ich dann auch manchmal sage, ja, es muss schon ein Wechselspiel sein, weil man kann sich ja nicht die ganze Zeit selbst auflösen, nur um den Kunden zufrieden zu machen. Das spürt der Kunde dann irgendwann auch wie in einer guten Beziehung. Gibt es weitere Sachen, wo du sagst, die sind jetzt die Goldnuggets für Organisationen, die sich auf den Weg machen in glorreiche Zukünfte?
Ich glaube, dass ein Erfolgsfaktor sein wird, den Menschen mehr Raum zu geben, an der Organisation zu arbeiten. Also ich glaube, dass die Ressource selbst häufig in den Organisationen selber drinsteckt, aber die Menschen nicht das Gefühl haben, ihr Potenzial, ihre Fähigkeiten, ihre Skills wirklich einsetzen und nutzen zu können. Sondern da wird es viel zurückgezogen, viel Ohnmacht, viel Überforderung empfunden. Und das erlebe ich in der gesellschaftlichen Situation auch. Wir sehen uns, das ist gleich, was wir in den Unternehmen haben, haben wir in der Gesellschaft auch. Wir brauchen eine Transformation und müssen den Leuten mehr Verantwortung geben, um mitgestalten zu dürfen und den Raum und die Zeit zu geben. Die Ressourcen sind da, die Frage ist, wie wir sie nutzen und nutzbar machen.
Das ist ein spannender Punkt mit dem gesellschaftlichen Thema. Hat man sich da zu sehr die letzten Jahrzehnte in so eine Komfortzone begeben, die einem am Ende sogar eigentlich diese Würde des Gestaltens nimmt?
Ja, aber die Menschen wollten es in Teilen ja auch.
Also
es
ist ja sie haben sich so, das selbst so gestaltet.
Wenn sie 16 Jahre die gleiche Kanzlerin wählen, dann spricht das jetzt eher für Kontinuität und nicht in der Sehnsucht nach Abwechslung und Veränderung und sich dann hinterher zu beschweren. Da leben wir in der Demokratie, da haben sich viele für entschieden, sozusagen einen bestimmten Weg zu gehen. Und das ist ja immer sehr bequem, sich zurückzuziehen, auf andere zu gucken und zu sagen, ja, man müsste mal oder warum hat man nicht und so weiter, versus selber Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, auch das ist ein Spannungsfeld, was wir aushalten müssen. Und da würde ich mir gesellschaftlich schon wünschen, dass wieder mehr Verantwortung übernommen wird. Und das sehe ich als ein großes volkswirtschaftliches Risiko momentan, dass die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, egal ob in Ehrenamt, in Unternehmen oder wo auch immer, in der Politik sowieso, so drastisch zurückgeht.
Ja, ich glaube oft auch aus diesem Gefühl heraus, was du kurz schon beschrieben hast, dieser Ohnmacht, dieses, es bringt ja eh nichts und die anderen, die da oben, das System, wer auch immer, das ist so deterministisch, das ist so vorherbestimmt oder es ist so langsam zu ändern, also lasse ich es ganz bleiben.
Ja, aber es sagen ja alle Beteiligten im System, das ist ja das Problem.
Also, genau. Es braucht also ein neues Narrativ wahrscheinlich und eine neue Form des Möglichmachens, trotz dieser Widerstände wirklich wieder in Gestaltungskraft zu kommen.
Ja, nicht nur aus meiner Sicht Narrativ, sondern vor allem auch Räume und Möglichkeiten. Und da haben wir nicht viele von oder die Leute sehen die nicht. Und da reicht denen das nicht, alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen, jetzt wenn wir auf der gesellschaftlichen Ebene bleiben, sondern wo kann ich mich denn einbringen? Wo ist sie gewünscht und wo habe ich auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass das was bringt? Ne? Und das müssen wir wieder anders gestalten.
Ja, guter Punkt. Ein Thema, das ja immer aufkommt, ist ja so eine Art Eskapismus dann, dass man oder auch so eine Rückbesinnung ins Private, so ein bisschen der Biedermeier-Instinkt, den erleben wir ja gerade auch. Wenn wir das jetzt nochmal aufs Management zurückdrehen, dort erleben wir ja auch gerade in den Bereichen, wo Führung passiert, also im Nahbereich, wo ich wirklich 1:1 oder 1:Team und so weiter unterwegs bin. Wenn ich da in so Konstellationen komme, dass ich merke, ich kriege da keine Dynamik ins Team oder das Team nimmt keine Dynamik auf, wen würdest du da adressieren? Die Führungskräfte, das Team? Wie gestaltet ihr solche Prozesse, dass die wieder gemeinsam, ich sag mal, in eine Richtung ziehen, an einem Strang ziehen?
Naja, in erster Linie würde ich erstmal das Team fragen, weil es ja Gründe dafür gibt. Und die Treiber sind unterschiedliche Bedürfnisse. Und momentan erleben wir, dass ein großes Bedürfnis Sicherheit ist. Und gerade in so einer dynamisch veränderungsintensiven Welt momentan führt Sicherheit zu Gewohnheiten, zu wiederholbaren Abläufen, aber führt nicht unbedingt zu Veränderungen, zu Abenteuerlust und so weiter. Jetzt ist es nicht per se so, dass Menschen keinen Bock auf Veränderungen haben, aber die haben viel häufiger Angst vor Verlust. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eher wieder Lösungen dafür, auch in den Situationen mit den Teams zu gucken, was wir alle gewinnen können, welchen Nutzen wir davon haben. Und was es auch an psychologischer Absicherung und an Grundlage braucht, um wieder anders Risiken eingehen zu können. Und es ist schon viel, was Führungskräfte und Teams momentan ertragen und aushalten müssen. Und damit müssen wir lernen, mit umzugehen. Das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern, sondern das wird eher noch krasser werden. Und deswegen glaube ich, dass die Fähigkeit, sich selber zu führen, sich selber zu organisieren, eine eigene Resilienz und Umgang mit Veränderungen zu entwickeln, eine wichtige Fähigkeit wird, um die Geschwindigkeit und diese Überforderung, die da ist, überhaupt aufzulösen. Das wird sonst kein gutes Ende nehmen.
Ja. Was macht ihr, wenn wir zum Ende, das ist ein gutes Stichwort, kommen, was macht ihr zum einen Hoffnung, ich sag mal, für die deutsche Wirtschaft? Wo siehst du so Lichtblicke, dass genau das passiert, was du gerade skizziert hast? Also, dass solche Umstände genutzt werden, um einfach auch an sich selber und an den Unternehmen positiv zu arbeiten, zu gestalten? Was macht dir da Hoffnung aktuell?
Also das, was mir Hoffnung macht, es gibt schon Vorreiter und Beispiele, die schon Dinge anders machen. Ich sehe aber auch mit Sorge da drauf und deswegen mich mit Hoffnung momentan etwas zurückhaltender zugegebenermaßen.
Ja.
Wenn ich aus Change-Perspektive drauf gucke, würde ich sagen, wir leben gerade schon in der Zeitenwende und es wird erst schlechter werden müssen, bevor es besser wird.
Mhm.
Und da sind wir noch nicht so aufgestellt, dass wir an einem Punkt sind, dass wirklich eine Veränderungsdynamik gerade reinkommt. Deswegen ist meine Hypothese, sorry, wenn das jetzt nicht so zuversichtlich klingt, es wird erst schlechter werden müssen, bevor es wieder besser wird.
Das heißt, aus deiner Sicht sind wir nicht vor Ostern, sondern vor Weihnachten sogar. Es braucht erst noch Erlösungsboten.
Wenn du das so formulieren willst, ja.
Du hast ja selber zumindest persönlichen christlichen Background. Wie weit beeinflusst der deine Sicht auf Organisation und auf Arbeit?
Ganz einfach ein Menschenbild, also wie ich auf Menschen, auf Organisation gucke. Eine Organisation hat im Normalfall einen wirtschaftlichen Zweck und sie hat aber auch einen Zweck, Menschen zu dienen, entweder Kundinnen und Kunden und Nutzen zu schaffen oder den Mitarbeitenden selber. Und da gucke ich schon mit einem gewissen Wertesystem drauf, wie wir mit Menschen umgehen. Ja.
Was wären das so, wenn das so kurz skizzierst aus deiner Sicht? Ich meine, christliche Werte sind ja gerne oder werden schnell im Mund genommen, aber kann man natürlich auch sehr unterschiedlich draufschauen. Was ist das aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich in der Tat eine schwerwiegende Frage. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und respektvoll mit denen umzugehen, egal bei welchen Entscheidungen, wie schwerwiegend die sind. Und ich glaube, wenn wir da anständig miteinander umgehen, menschlich miteinander umgehen im Sinne von Respekt, Offenheit, Klarheit auch, dann ist schon viel geholfen.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in die deutsche Organisation dieser Welt, hätte ich jetzt was gesagt. Aber ich bin ja eher der Typ Optimist, aber ich stimme dir zu. Manchmal muss es auch erst dunkel werden und damit es wieder hell wird. Ne?
Ja, das finde ich ist das Optimistische daran. Das heißt, die Geschichte ist ja nicht zu Ende, wenn es nach unten geht, sondern ist dann zu Ende, wenn es wieder nach oben gegangen ist.
Ja.
Aber wir müssen die Muster auch erkennen und annehmen. Und ich glaube, Dinge schön reden, die nicht schön sind,
das ist ein Optimismus. Genau, und das führt auch nach unten. Also das ebnet den Weg nach unten, wenn man es nicht müssen, klar anspricht.
Wir müssen einfach sehen, es gibt halt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und gerade ist eher Winter. Aber das Gute ist, nach dem Winter kommt halt auch wieder Frühling.
Ja gut, wenn wir nicht im Herbst sind, schon im Winter, dann haben wir es ja bald geschafft. Vielen Dank.
Nicht, wie lange geht. Genau. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank dir noch. Alles Gute hier auf der OMR.
Danke dir auch. Ciao.